Der eine oder die andere hat es vielleicht mitbekommen, Trump hatte Streit mit Twitter. Die Plattform hat in letzter Zeit nämlich damit angefangen, seine Inhalte als möglicherweise irreführend oder Fake News zu markieren. Aber wie viel bringen solche Markierungen auf Social Media Beiträgen überhaupt generell? Was die Wissenschaft dazu sagt, darüber möchte ich heute reden mit Cornelia Motes. Cornelia Motes ist Professorin für Medienmanagement und Journalismus in Leipzig und hat davor ein Semester hier in München an der LMU gelehrt. Sie forscht zu politischer Kommunikation und digitalen Medien, war aber auch schon einmal in den USA tätig.
M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Frau Motes, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Tell, ich freue mich auch sehr, dass Sie mich eingeladen haben.
Immer gerne. Können Sie vielleicht kurz etwas über sich und Ihren akademischen Weg erzählen? Also wie sind Sie zur Kommunikationswissenschaft gekommen und speziell zu Ihrem Forschungsfeld?
Das Forschungsfeld habe ich jetzt schon relativ früh im Rahmen meines Studiums eigentlich für mich entdeckt, basierend auf mich immer sehr interessierenden Theorie der kognitiven Dissonanz. Also es ist auch das, was ich heute mache, häufig sehr eine Verquickung in gewisser Weise aus der politischen Kommunikation, die wir heute sehen in der digitalen Demokratie und den psychologischen Konzepten, die dahinter stehen können. Und da hatte ich anfangs vor allem eben die Dissonanztheorie als sehr spannend empfunden, die in gewisser Weise auch heute für viele dieser Prozesse, die wir heute sehen, eine ganz gute Erklärungsgrundlage liefert. Natürlich nicht die einzige, aber es ist eine, die auch häufig in der Forschung wieder mit herangezogen wird. Da geht es, wenn ich es mal ganz kurz zusammenfassen soll, im Hinblick auf die Dissonanztheorie sehr häufig darum, dass wir Informationen, die nicht mit unseren bestehenden Einstellungen übereinstimmen, auf die wir aber ja immer in unserem Alltag treffen, in gewisser Weise widerlegen wollen. Wir wollen unsere eigenen Einstellungen, unsere bestehenden Einstellungen schützen und haben deswegen auch relativ perfide psychologische Mechanismen entwickelt, wie wir Informationen, die dazu nicht passen, zu unserem Weltbild sozusagen entkräften können. Und das ist etwas, was heute eben auch wieder eine gewisse Rolle spielt, heute häufig unter dem Begriff des Confirmation Bias, dass man also eine Verzerrung dahingehend hat, dass man das, was einem nahe liegt, was die eigenen Einstellungen unterstützt, eben als glaubwürdiger wahrnimmt, zum Beispiel als objektiver wahrnimmt und auch die Kommunikatoren, die dahinter stehen, hinter diesen Informationen dann als glaubwürdiger wahrnimmt, was eigentlich schon unmittelbar zum Fake News-Thema sozusagen uns
genau, überlastet. Das heißt, wenn ich jetzt einen Beitrag sehe auf Social Media zum Beispiel, der nicht meiner Meinung entspricht, dann neige ich dazu, den nicht so ernst zu nehmen wie einer, der meiner Meinung entspricht, obwohl der Beitrag, der nicht meiner Meinung entspricht, vielleicht nicht Fake News ist, oder?
In gewisser Weise ein sehr ähnliches Muster bei tatsächlichen faktischen Informationen und bei Fake News, also Desinformationen, auch willentlich und bewusst manipulierenden Informationen. Das Muster auf der Rezeptionsseite, also der Nutzer, ist relativ ähnlich, dass wir das, was wir als ähnlich zu unseren bestehenden Einstellungen empfinden, also was gut zu dem passt, was wir ohnehin schon denken, dass wir dem immer einen größeren Wahrheitsgehalt oder auch eine größere Relevanz zuweisen und dadurch auch eher bereit sind, uns diesen Inhalt zuzuwenden, aber sie eben auch in den sozialen Medien zu teilen, darüber zu diskutieren mit anderen. Und das ist sehen wir in gewisser Weise ähnlich bei faktischen Informationen und bei Desinformationen.
Okay, Sie hatten jetzt schon übergeleitet ein bisschen zu sozialen Plattformen. Wie schlimm sind denn soziale Medien in Hinsicht auf Fake News wirklich? Und gibt es da vielleicht auch noch Unterschiede zwischen den einzelnen Plattformen?
In Hinblick auf Fake News gibt es erstmal natürlich eine gewisse Entwicklung, die wir sehen können. Also am Anfang hatten die Plattformbetreiber da relativ viel zugelassen. Und auch die Politik, weil es ja um eine globalisierte internationale Kommunikation und internationale Netzwerke geht, konnte auch nicht oder kann auch bis jetzt nicht unmittelbar reagieren, weil es logischerweise Grenzen, auch nationale Grenzen der Rechtsprechung gibt und so weiter. Also haben wir erstmal in den Anfangsjahren, in denen sich das entwickelt hat, schon es mehr oder weniger mit angeschaut, wie sich auch Fake News relativ gut verbreiten können und die dann eben auch von bestimmten politischen Akteuren zum Beispiel oder von wirtschaftlichen Akteuren, also mit ökonomischen Interessen, dann ganz gezielt platziert worden sind. Da gibt es ganz schöne schöne Untersuchungen auch für den deutschen Bereich, zum Beispiel von der Stiftung für soziale Verantwortung in Berlin, die das auch immer für die Bundestagswahlen oder den Wahlkampf vor den Bundestagswahlen ganz schön nachzeichnen, wann durch wen dann eben auch Desinformation mit ins Spiel gebracht wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, also zum Beispiel eine Wahl zu beeinflussen. Und so ähnlich sehen wir es ja auch in den USA zum Beispiel. Also es ist ein relativ globales Phänomen, was wir haben, was darauf hindeutet, erstmal, dass soziale Netzwerke da eine ganz gute Basis dafür liefern, dass sich eben auch relativ ungefiltert Informationen verbreiten können, ohne dass sie vorher auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft worden sind, weil natürlich jetzt heute auch jeder teilhaben kann. Es hat viele Vorteile, dass wir sozusagen starke Partizipation von Bürgern am öffentlichen Diskurs gewährleisten können und da gewisse Chancen sehen. Aber es hat natürlich auch insofern gewisse Herausforderungen, als dass diese Bürger, die sozusagen oder Unternehmen oder politische Akteure mit gewissen Partikularinteressen in die öffentliche Kommunikation einsteigen, also aus ihrer Perspektive an dieser öffentlichen Kommunikation teilnehmen, im Vergleich zum Beispiel zum klassischen Journalismus, der bestimmte ethische Grundlagen hat und sich darauf verpflichtet, der aber auch rechtlich sehr viel stärker reguliert ist im Hinblick darauf, wie ein unabhängiger Journalismus sozusagen gesichert werden kann. Und das haben die sozialen Netzwerke erstmal als privatwirtschaftlich organisierte Plattformbetreiber erst einmal nicht. Also da gibt es erstmal sozusagen diese rechtlichen Regulierungen nicht in dem Maße. Und das führt natürlich erstmal dazu, dass so etwas leichter möglich ist. Und dann kommt eben noch dazu, dass eben bestimmte Muster, wie eben dann auch so eine Desinformation aufgebaut wird, dann eben auch dazu führen kann, dass sie besonders stark rezipiert wird. Also die Fake News werden zum Beispiel auch relativ im Vergleich zu dem Debunking, also zur Richtigstellung, die dann zum Teil ja im Anschluss auch folgt, viel stärker rezipiert und geteilt als das, was dann sozusagen eigentlich der Wahrheit entspricht, weil dann jetzt vielleicht auch so ein bisschen ein größerer Überraschungswert dahinter steht, also ein Unterhaltungswert, der da bedient wird und der erstmal dazu führt, dass man da eher bereit ist, das auch mal mit Leuten zu teilen und sich darüber auszutauschen, weil es irgendwie neu und überraschend und seltsam ist, was da kommuniziert wird, im Vergleich zur doch relativ sachlichen Richtigstellung, die dann schon wieder weniger interessant ist für einige Menschen und dann eben auch noch für einige Gruppen besonders, nämlich wenn die Einstellung dieser Person eben konträr zum Debunking ist, also konträr zur Richtigstellung, dann haben wir noch ein größeres Problem zu bewältigen.
Also Sie hatten jetzt gerade von ökonomischen und politischen Playern sozusagen gesprochen, die Fake News platzieren. Das heißt, Fake News sind nicht nur ein politisches Problem, sondern auch werden auch von ökonomischen Konzernen genutzt.
Genau, also zumindest ist es genauso sozusagen der manipulative Gehalt, die Desinformation ausmacht, der kann natürlich für verschiedenste Partikularinteressen eingesetzt werden. Ne? Und das ist eben zum Teil nicht ganz einsehbar. Und das ist eben auch so ein bisschen das Problem daran. Man weiß nicht ganz genau, was die eigentlichen Beweggründe eines Akteurs sind, der eine Desinformation ins Spiel bringt. Und dabei muss man natürlich nochmal ganz klar unterscheiden zwischen einer, also zum Beispiel einem Gerücht, was aus Versehen in die Welt gesetzt worden ist, also was man klassischerweise als Zeitungsente bezeichnet hat, dass das sozusagen nur in gewisser Weise schlecht recherchiert worden ist, oder ob es tatsächlich um bewusste Manipulation der öffentlichen Wahrnehmung und der Öffentlichkeit geht. Und in diesem konkreten Fall der bewussten Manipulation sprechen wir ja spezifisch vom Fake News Phänomen und dann gibt es natürlich da eine relativ große Bandbreite an Partikularinteressen und eben auch nicht nur politisch motivierten die da eine Rolle spielen können.
Wenn wir jetzt aber über Fake News generell sprechen, egal jetzt ob aus ökonomischen oder politischen Interessen, Sie hatten ja schon das Debunking, diese Claimer, dass der Inhalt Fake News sein könnte, angesprochen. Gibt es denn einen Weg, wie man so einen Claimer, so eine Markierung, so ein Debunking wissenschaftlich gesehen aufbauen sollte, damit er möglichst effektiv funktioniert?
Wir sind in der Wissenschaft momentan so weit, dass wir relativ häufig untersuchen, also das ist auch wirklich ein globales Phänomen, also es gibt Forschung in vielen Ländern dazu, erstmal global untersuchen, gibt es positive Effekte des Debunkings auch auf Personen, die eigentlich dem ursprünglichen Inhalt, also der ursprünglichen Desinformation Glaubwürdigkeit geschenkt haben. Und das ist sozusagen, wir sehen in diesen Experimenten, dass es eine gewisse Erhöhung der sogenannten Belief Accuracy gibt bei allen Personen. Also wenn man darunter schreibt zum Beispiel, dass es sich hier um eine irreführende Information handelt, also wenn man irgendwie eine Warnung dazu setzt zu einem Post, dann hat das erst einmal auf alle zumindest gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass alle das wahrnehmen und auch erstmal da in gewisser Weise überlegen, ist denn meine ursprüngliche Wahrnehmung der Desinformation dann vielleicht nochmal zu revidieren. Also es gibt sozusagen, es stößt erstmal Denkprozesse an, was gut ist. Das Problem ist nur, dass es dann doch relativ klare Unterschiede zwischen denjenigen gibt, die Desinformation als glaubwürdig empfunden haben und jetzt sozusagen vom Gegenteil überzeugt werden müssen durch das Debunking, oder ob sich das Debunking an eine Person richtet, die ohnehin schon die Desinformation als nicht glaubwürdig eingeschätzt hat und deswegen durch das Debunking in gewisser Weise nochmal in der eigenen Wahrnehmung bestätigt wird. Und zwischen diesen beiden Gruppen, die natürlich je nach Thema des Posts dann unterschiedlich zusammengesetzt sind, gibt es schon relativ große Unterschiede. Also bei Personen, die mit dem Inhalt der Desinformation übereinstimmen in ihren Einstellungen, da zeigen sich schon relativ klar auch Boomerang-Effekte oder sogenannte Backfire-Effekte, dass man sieht, dass eigentlich das Debunking nur dazu führt, dass sich der Glaube an die Richtigkeit der Desinformation noch verstärkt und eher zu einer Abwertung des Fact-Checkers kommt, also zu einer Abwertung der Person oder des Akteurs oder der Institution, die sozusagen diese Desinformation nochmal auf ihre Richtigkeit geprüft hat.
Das heißt praktisch, dass die Banking wird selber Opfer vom Vorwurf, Fake News zu sein.
Genau, ganz genau.
Okay.
Das kann passieren, ja.
Okay, aber gibt es denn vielleicht auch, sollte die Banking am besten auch Quellen oder direkt Quellen und Informationen präsentieren zu dem markierten Beitrag oder einfach nur sagen, dass es sich möglicherweise um Fake News handeln könnte? Zum Beispiel jetzt bei der Sache mit Twitter und Trump, da wurde ja einfach nur gesagt, dass es Fake News sein könnte, aber es wurden keine weiteren Quellen angegeben, außer bei einem Beitrag, der dann später markiert wurde. Also sollte man einfach nur sagen, es könnte sich möglicherweise um Fake News handeln, oder sollte man direkt auch Infomaterial praktisch verlinken?
Es ist sicherlich sehr, sehr hilfreich, wenn man diese Information, die man gibt, noch zusätzlich durch klare Argumente sozusagen unterlegen kann, untermauern kann. Ich würde es als sehr, sehr begrüßen, wenn man nachvollziehen könnte als Nutzer, gerade in einer Zeit, in der es wirklich schwer ist, zum Teil selber zu entscheiden, was ist jetzt richtig, was ist falsch und wem kann ich vertrauen und wem nicht, dass man klar und transparent offenlegt, wie kommen wir jetzt zu dieser gegenteiligen Meinung oder zu dieser Richtigstellung, worauf basiert die? Da kann man natürlich einerseits den Weg gehen, den Twitter ja auch in einigen Fällen gegangen ist, dass man sagt, basierend auf dem, was die Medienberichterstattung sagt zu dem Thema, können wir diese Information beziehungsweise als Desinformation markieren. Da kommt natürlich auch wieder dem Journalismus eine große Bedeutung zu in diesem Fall. Und auch die unabhängigen Fact-Checking-Organisationen sind ja häufig dem Journalismus sozusagen verpflichtet beziehungsweise kommen ursprünglich aus dem Journalismus. Von daher würde das eventuell auch schon mal ein Argument bieten, dass eben andere, die stärkere, größere Recherchenetzwerke haben, um eben auch Fake News aufzudecken, beziehungsweise die auf bestimmten ethischen, professionell ethischen Richtlinien verpflichtet sind, dass die zu einer anderen Meinung kommen. Das kann die Glaubwürdigkeit so eines Rankings sicherlich erhöhen, aber auch da muss man natürlich sehen, dass dieser perfide Mechanismus hier, der psychologisch bedingt ist, den ich vorhin erklärt hatte kurz, dass der auch dort greifen kann. Ne? Also wir sehen ja auch heute sehr stark, wie Medien selbst auch in diese politischen Debatten hineingezogen werden und selbst zum Beispiel als Lügenpresse abgetan werden. Und das sehen wir auch in den USA ja sehr deutlich. Da haben wir ja noch eine sehr viel klarere Unterscheidung auch zwischen liberalen und konservativen oder demokratischen und republikanischen Medien. Und wenn sich eben Twitter auf ein Medium aus dem liberalen Lager bezieht bei seinem Debunking, kann das natürlich auch wieder dazu führen, dass diejenigen, die das Debunking eigentlich erreichen sollte, dann doch nicht erreicht, weil sie diesen Medien auch schon ihre Glaubwürdigkeit entzogen haben. Deswegen ist es sicherlich immer eine Frage, ob man zusätzlich auch noch auf, also wirklich relativ detailliert für diejenigen, die es interessiert, auflisten sollte, wie man zu dieser Erkenntnis gekommen ist.
Wir sprechen jetzt die ganze Zeit schon darüber, dass halt die Plattformen wie Twitter und Facebook bestimmte Hinweise setzen. Aber Mark Zuckerberg hat ja zum Beispiel gesagt, dass, also der Chef von Facebook, dass seine Plattform kein Schiedsrichter im Dienst der Wahrheit ist. Und wir hatten ja auch schon ein bisschen über rechtliche Grenzen gesprochen, also dass man das rechtlich nicht so gut regulieren kann wie den klassischen Journalismus. Wie sehen Sie das denn vor dem Hintergrund der aktuellen Forschung? Haben die Plattformen da eine Verantwortung oder sollten sie Verantwortung für die Inhalte ihrer User tragen?
Eine sehr, sehr wichtige und gleichzeitig sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage. Also wir sehen tatsächlich, dass sich die Plattform erst einmal, genauso wie Sie es auch gerade schön beschrieben haben, nicht als Schiedsrichter im Dienst der Wahrheit sehen. Deswegen auch relativ zögerlich darauf reagieren, inwiefern sie die Meinungsfreiheit einschränken oder inwiefern hier überhaupt die Meinungsfreiheit vielleicht bestimmten Schranken unterliegen sein muss. Stattdessen geht es stärker darum, dass wir wahrnehmen können, dass die sozialen Plattformen da schon auch die Nutzerschaft mit einbeziehen und da eine Unterstützung liefern, insofern als dass sich vielleicht die Nutzerschaft selbst irgendwann kontrolliert und auch sanktioniert. Aber es gibt natürlich da auch gewisse Grenzen, also einerseits diejenigen, die wir gerade besprochen haben, aber auch diejenigen, dass Facebook, Twitter und so weiter ja auch als privatwirtschaftliche Akteure selber auch bestimmte Partikularinteressen vertreten. Deswegen können, also sind sie sozusagen keine unabhängigen Akteure, die hier eine ganz neutrale Plattform bieten, neutrale Intermediäre sozusagen sind für die öffentliche Kommunikation, was sie auch immer wieder in die, also in die, in den Fokus der Regulierung bringt, inwiefern es hier Regulierungsnotwendigkeiten gibt, weil natürlich diese Plattformbetreiber eine sehr, sehr starke Macht haben heute. Also sie kuratieren unsere öffentliche Diskussion und das eben aus privaten wirtschaftlichen Interessen heraus. Und das ist ein zweischneidiges Schwert und muss in gewisser Weise schon auch reguliert werden, wenn sie eben so eine tragende Rolle für die öffentliche Kommunikation spielen. Deswegen gibt es schon einige Ansätze, wir sehen es ja auch mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland, dass man versucht, hier auch deutlich zu machen, es gibt auch hier gewisse Grenzen, die eingehalten werden müssen, gerade wenn es sich um Fake News handelt oder aber um Hate Speech. Und die Plattformbetreiber selbst sind natürlich daran auch interessiert, weil sie auf ihre Nutzer angewiesen sind. Und wenn die Nutzer sozusagen irgendwann zu einem Boykott übergehen würden, weil sie nicht mehr wissen, was hier glaubwürdig ist und was nicht und weil immer bestimmte Gruppen zunehmend auch angegriffen werden, dann kann das natürlich auch die wirtschaftliche Grundlage entziehen für diese Plattformbetreiber. Deswegen sind sie in gewisser Weise auch selber daran interessiert, hier Regelungen zu finden. Im Idealfall natürlich aus ihrer Sicht unabhängig von politischen Regulierungen. Und das wäre natürlich auch sehr schön, wenn es sich so entwickeln würde, wie man es eben auch zum Beispiel im Journalismus sehen kann, dass zugunsten einer Freiheit von staatlichen Einflüssen dann eben auch die Selbstverantwortung größer wird. Das sehen wir in gewissen Teilen auch schon bei den sozialen Netzwerken, dass sich Gremien bilden, die sich sozusagen divers aus verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen zusammensetzen, die aber eben erstmal intern sind, von denen man von außen sozusagen auch nicht besonders viel mitbekommt. Wir sehen es daran, dass sie sich schon auch im Hinblick zum Beispiel auf die Regulierungen durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz daran halten. Aber sie haben natürlich trotzdem eine Entscheidungsfreiheit, oder einen Entscheidungsspielraum, wann sie dann auch tatsächlich zum Handeln übergehen. Das gilt sowohl für diese Fake News und Hate Speech Debatte. Es gilt auch im Hinblick auf das Recht auf Vergessen, zu dem es auch Regulierungen auf EU-Ebene gibt, sodass man hier noch eine gewisse Freiheit hat als Netzwerkbetreiber, aber das, was Twitter momentan zeigt, ja durchaus auch deutlich macht, dass man auch daran interessiert ist, dass nicht, also hier die Kommunikation nicht ausufern zu lassen und nicht insofern laufen zu lassen, dass man dann auch vielleicht Spillover-Effekte hat, nämlich das, was sich in den im Online-Bereich zeigt, dann auch in Offline-Gewalt zum Beispiel überträgt.
Was genau ist das Netzwerkdurchsuchungsgesetz?
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist von Maas, ich glaube 2017, ins Leben gerufen worden. Und da gab es auch relativ starke Diskussionen da zu diesem Zeitpunkt, inwiefern dadurch unsere Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Da in gewisser Weise geht es ganz konkret darum, dass Netzwerke, die eine große Nutzerschaft erreichen. Also ich glaube, soziale Netzwerkanbieter mit über 2 Millionen registrierten Nutzerinnen und Nutzern, das wären für Deutschland Facebook, YouTube und Twitter, dann dazu verpflichtet werden, rechtswidrige Inhalte, die von Nutzerinnen gemeldet werden, zu prüfen und auch gegebenenfalls innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Und sie haben auch eine Berichtspflicht gegenüber dem Staat, also müssen sozusagen vierteljährlich, glaube ich, darlegen, wie sie mit den einzelnen Complaints sozusagen der Nutzerin, also den Beschwerden der Nutzerinnen umgegangen. Nur ist es trotzdem natürlich so, dass man hier nicht so, es ist nicht ganz durchsichtig, wie genau dieser Prozess der Kontrolle und Prüfung abläuft. Und es gibt immer auch da so gewisse Freiheiten, die Netzwerkbetreiber selber haben.
Verstehe, ist das ein einzigartig deutsches Gesetz oder gibt es sowas auch in anderen Ländern?
Also auf diese konkrete Weise ist es bislang ein einzigartig deutsches Gesetz, was natürlich auch deswegen auch wieder nationale Grenzen hat. Ne? Deswegen wäre es natürlich sinnvoll, auch internationale Regulierungsmöglichkeiten beziehungsweise internationale Standards zu finden, auf die sich alle verpflichten können. Und auch da gibt es ja einige Ansätze, die wir heute schon sehen, also entweder auf EU-Ebene, wenn es eben zum Beispiel auch um die europäische Datenschutzgrundverordnung geht, um das Recht auf Vergessen. Also in diese Richtung, da gibt es sozusagen zwischen einzelnen Ländern schon bestimmte Verpflichtungen, auf die sie sich verständigt haben. Und über die EU hinaus ist vor allem zurzeit der Internet Governance Ansatz einer, der viel diskutiert wird, dass man sozusagen versucht, über einen Multi-Stakeholder-Ansatz, wo dann eben auch nicht nur staatliche Akteure, sondern eben auch private Unternehmen, die Zivilgesellschaft mit an Bord geholt wird, dann auf dieser Grundlage sich zu verständigen auf gewisse Grundstandards, die dann eben auch umgesetzt werden können von den Plattformen, weil sie selbst mit auch diskutiert haben sozusagen. Und da dann eben ein gemeinsames Verständnis über den Gebrauch eines freien Internets ausgehandelt werden kann und dann eben auch in die Tat umgesetzt werden kann. Das wäre sozusagen so ein bisschen der gegenteilige Trend, wie wir ihn jetzt mit der Drohung Trumps im Hinblick auf das Dekret, was er erlassen möchte gegenüber den sozialen Netzwerken, so ein bisschen ein Gegenpol dazu bildet, weil der ja schon ein bisschen stärker auf das Souveränitätsprinzip setzt, der Trump-Ansatz, den wir eben auch in anderen autoritären Ländern sehen, wo dann eben auch Zugänge zu Plattformen und Inhalten beschränkt werden, staatliche Zensur, polizeiliche Kontrollen und sowas möglich.
Verstehe, also internationale Kooperation ist hier wahrscheinlich das A und O, weil Facebook ja nicht an der Landesgrenze Halt macht. Vielleicht eine kleine Detailfrage hinterher noch. Sie hatten jetzt zweimal drüber geredet. Was genau ist das Recht auf Vergessen?
Das Recht auf Vergessen ist ein Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofes, was sozusagen deutlich macht, dass jede Person heute auch die Möglichkeit hat, dass Inhalte über sich selbst auch wieder gelöscht werden können. Also dass man selber als Person die informationelle Selbstbestimmung bei sich behält. Das, die informationelle Selbstbestimmung bedeutet also, dass wir auch in einer Zeit, in der wir sehr viel online kommunizieren und in der sich das Internet in gewisser Weise alles auch merken kann und wieder hochholen kann und irgendwann in Big Data Datensätzen auch vielleicht die zu einer Erstellung von Persönlichkeitsprofilen genutzt wird und dann vielleicht auch Prognosen für unser zukünftiges Verhalten abgeleitet werden und dieses zukünftige Verhalten dann eventuell auch gesteuert wird, ohne dass es uns bewusst ist, dass das alles bestimmten Beschränkungen unterliegen muss und eben auch die Möglichkeit bestehen sollte, dass wir sozusagen ganz deutlich auch sagen können, wir möchten bestimmte Dinge eben nicht für immer im Internet von uns sehen und möchten sozusagen auch ein Löschen von Inhalten durchsetzen können.
Okay, verstehe. Dann vielleicht noch eine Abschlussfrage. Was kann denn jeder und jede Einzelne tun, um Fake News nicht, oder um die Geschwindigkeit, mit der sich Fake News verbreiten, etwas einzuschränken? Oder kann man selber auch Debunking betreiben vielleicht? Gibt es da Wege, wie jeder User mithelfen kann?
Ja, ich glaube, das User-Involvement ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Es ist, vor allem sollten wir es nicht den Extremgruppen überlassen, diese Diskussion, die in den sozialen Netzwerken stattfindet. Weil meistens ist es ja so, dass man sich vor allem dann engagiert, wenn man eine bestimmte Meinung vertritt und die auch ziemlich stark vertritt. Und dadurch, dass wir das heute sehen in vielen, anhand von vielen Themen, also jetzt anhand der Rassismusdiskussion in den USA, vorher stark anhand der Flüchtlingsdebatte, die wir eben auch in Deutschland sehen konnten und den damit zusammenhängenden Populismus, dass es schon sehr stark Akteure sind, die sich auch öffentlich, also in sozialen Netzwerken zu Wort melden, die selber eine sehr starke Meinung haben. Und das führt in gewisser Weise dazu, dass sich diese psychologischen Mechanismen, über die wir vorhin gesprochen haben, auch dort natürlich besonders stark zeigen. Und deswegen wäre es eigentlich an jeden Nutzer, der sich dafür einsetzen möchte, oder an jede Nutzerin natürlich, die sich dafür einsetzen möchten, dass wir mehr oder weniger rationale Debatte noch erreichen können in unserer heutigen Zeit über auch emotional aufgeladene Konfliktthemen, dass sie sich trotzdem auch beteiligen, auch an diesen Gesprächen beteiligen, ihre vielleicht neutralere, abwägendere Meinung mit beisteuern, sodass sozusagen schon mal der Eindruck auch derjenigen, die es nur nutzen und nicht beitragen, selbst durch Kommunikation, so ein bisschen verringert wird, dass hier sich eine polarisierte Gesellschaft herausgebildet hat, die wir eigentlich de facto so in dieser extremen Weise gar nicht vorfinden. Aber diese Wahrnehmung davon, wie wir sie in den sozialen Medien auch nachverfolgen können, die hat natürlich auch einen Einfluss darauf, was wir glauben, welche Perspektive sich auch in der Gesellschaft sozusagen durchsetzt. Und das kann relativ gravierende auch realpolitische Konsequenzen haben. Und wenn wir auch gleichzeitig noch im Hinterkopf behalten, dass extreme Meinungen auch häufiger so ein bisschen anfälliger sind für Desinformationen, das wird eben auch dieser Begriff der Post-Truth Society vielleicht am stärksten schon in die Realität umgesetzt ist, dass es sozusagen fast egal ist, ob es sich um einen Fakt oder eine Desinformation handelt. Solange es zu meiner eigenen Einstellung passt, unterstütze ich das. Dann können wir dadurch, dass wir als Personen, die eine abgeschwächte Einstellung haben, also nicht so stark ins Extrem gehen, dann vielleicht die Debatte auch rationalisieren und auch dem Debunking damit in gewisser Weise zu ihrer Relevanz verhelfen.
Also wir sollten alle öfter mal auch einen Kommentar auf YouTube hinterlassen, wenn man sieht, dass die Debatte in eine falsche Richtung driftet.
Genau, das fände ich sehr, sehr schön, ja.
Okay, super. Dann Frau Motis, vielen Dank, dass Sie da waren und uns darüber gesprochen haben.
Bitte, hat mich sehr gefreut.
M94.5 to go.